Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier. Und heute machen wir mal was richtig Spaßiges. Ich habe mir einige böse Hate-Kommentare rausgepickt von Social Media, von unterschiedlichsten Plattformen, Instagram, TikTok, YouTube. Und ich reagiere heute mal darauf und wir schauen uns gemeinsam an, was denn dahinter steckt. Denn hinter den meisten Kommentaren steckt ja wirklich Zweifel an dem Geschäftsmodell, Anmietung und Vermietung von Ferienwohnungen. Viele hinterfragen ja Geschäftsmodelle auch kritisch, was ja auch wichtig ist, ja. Manche machen das leider auf eine nicht so schöne Art und Weise und es geht hier nicht darum, heute irgendwelchen Hatern und gelangweilten Menschen auf Social Media eine Plattform zu geben, sondern vor allen Dingen aufzuklären zu diesen Themen. Weil vieles in Bezug auf dieses Geschäftsmodell einfach immer noch missverstanden wird, sei es das Thema Einverständnis des Vermieters, sei es das Thema rechtliche Rahmenbedingungen, sei es das Thema, dass man damit wirklich Geld verdienen kann. Und darum geht es mir einfach, in so einem Format zu zeigen, hey, so sieht die Realität wirklich aus. Deshalb machen wir das seit über 5 Jahren. Deshalb mache ich auch Content dazu auf Social Media. Und ich würde sagen, bevor es so langwierig wird, steigen wir doch direkt mal ein mit dem ersten Kommentar. Und die Ferienwohnung hast du geerbt oder wie? Ich erkläre es ja seit 2021, seitdem ich auf diversen Plattformen Content zu dem Thema mache, dass du keine Immobilie kaufen musst, um damit Geld zu verdienen. Ich habe keine einzige Immobilie in meinem Leben geerbt. Ja, ich komme aus einfachen Verhältnissen, wenn man es so nennen möchte. Ich komme aus einer Arbeiterfamilie. Meine Eltern werden mir großartig nichts vererben in dem Sinne. Und ganz ehrlich, selbst wenn du eine Familie hast, die dir viel vererben wird, schön für dich, aber du solltest dich trotzdem nicht drauf ausruhen. Es sollte immer dein Anspruch sein, selber im Leben was aufzubauen. Ja, also selbst hätte ich was geerbt, wäre es niemals meine Einstellung zu sagen, schön, ich ruhe mich darauf aus, sondern es sollte immer der Anspruch sein, zu sagen, ich reiß auch selber was. Ganz ehrlich, du möchtest doch auf eigenen Beinen stehen können und sagen können, ich habe das geschafft. Und das Schöne ist, Geschäftsmodelle wie Vermietung von Ferienwohnungen bzw. Anmietung und Vermietung von Ferienwohnungen machen das ja auch möglich mit einem geringen Startkapital. Und deshalb zu diesem Kommentar nochmal ganz wichtig als Erklärung. Du brauchst keine Immobilie erben, du brauchst keine Immobilie kaufen, sondern du kannst eine Immobilie anmieten vom Eigentümer und dann weiter vermieten kurzfristig an Feriengäste. Dieses Geschäftsmodell machen wir seit 2020. Unsere Kunden in der Beratung machen das erfolgreich und das ist nach wie vor genau in der Form möglich. Und das ist auch ein Grund, weshalb ich mich damals entschieden habe, für dieses Geschäftsmodell mir damit neben dem Job was aufzubauen, weil ich als junger Mensch damals, als ich angefangen hatte, wie alt war ich da? Keine Ahnung, um die 26, 27, 28, oh Gott, weiß ich schon nicht mehr, schon so lange hergefühlt. Auf jeden Fall hatte ich zu der Zeit nicht viel Startkapital, ja, weil ich hatte gerade erst ein paar Jahre angefangen zu arbeiten und logischerweise hatte ich noch nicht die Zehntausende von Euros auf die Seite gelegt, um dann zu sagen, ich kaufe mir jetzt Immobilien noch und nöcher. Ich brauchte eine Lösung, mit wenig Startkapital zu starten und deshalb Anmietung und Vermietung von Ferienwohnungen. Schauen wir mal weiter, was die Plattformen noch so hergeben. Den Vermieter möchte ich sehen, der es seinem Mieter gestattet, aus seiner Wohnung eine Ferienwohnung oder ein Airbnb zu machen. Oder ähnlicher Kommentar in die Richtung, du darfst keine Mietwohnung ohne Genehmigung vom Eigentümer weitervermieten. Zu dem Thema muss ich auch immer wieder aufklären. Ja, der Vermieter muss einverstanden sein, definitiv. Du kannst nicht einfach jahrelang irgendwo was anmieten und ohne Einverständnis deines Eigentümers was machen. Ganz simpler Vergleich, du solltest ja auch vorher fragen, ob du ein Haustier mit einziehen lassen darfst. Ja, anderer Kontext, aber im Endeffekt solltest du auch das abklären. Auch das machen viele Mieter nicht und es ist nicht in Ordnung. Dementsprechend, der Vermieter muss einverstanden sein, er muss mit der gewerblichen Nutzung einverstanden sein und er sollte natürlich auch wissen, dass du das Ganze darin betreibst. Ansonsten ist es für dich keine solide Business-Grundlage. Das ist wie wenn du auf einem Sandhaufen irgendwas versuchst aufzubauen. Es ist einfach nicht gefestigt, es gibt kein Fundament und so solltest du niemals eine Business-Partnerschaft, egal in welchem Bereich, Branche oder whatever, aufbauen. Du brauchst das Einverständnis und das muss dann auch schriftlich in einem gewerblichen Mietvertrag festgehalten werden. Wenn du jetzt sagst, oh, den Vermieter, den möchte ich aber sehen, der das erlaubt, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Es ist immer schwierig, sich Dinge vorzustellen, wenn man noch nicht in dem Kosmos unterwegs ist. Ja? Wenn man Dinge noch nie gemacht hat, noch nie erlebt hat, man es einfach ist nicht Teil des Horizonts ist, dann ist es auch vollkommen verständlich. Aber genau deshalb sollte man ja auch immer offen sein, sich Dinge aufzeigen zu lassen, die gehen, ja. Und wir arbeiten ja nur mit Vermietern zusammen, nur in dem Modell bisher Anmietung und Vermietung von Ferienwohnungen. Und alle Vermieter von uns sind einverstanden. Und der einfache Grund oder einer der einfachen Gründe, weshalb Vermieter das mitmachen, ist, weil sie zum Beispiel ein großes Portfolio haben und einfach ja einen Mieter für mehrere Objekte haben möchten und ihre Miete zuverlässig gezahlt haben möchten und sie da lieber auf einen gewerblichen Partner setzen, der das Ganze langfristig macht, der sich auch langfristig bindet über die Mietverträge, als auf einen privaten Mieter, der nur ein Objekt anmietet, der vielleicht da nicht zahlt, der sich nicht um die Immobilie gut kümmert und wegen jedem kleinen Scheiß anruft. Ja, das sind zum Beispiel so Gründe, weshalb ein Vermieter das macht. Macht es jeder Vermieter mit? Nein, es macht nicht jeder Vermieter mit. Aber du wirst auch nicht, wenn du irgendwie Dienstleister bist oder Freelancer oder so, wirst du auch nicht jeden Kunden da draußen gewinnen, sondern auch da musst du schauen, was ist mein perfekter Kunde, meine Zielgruppe, wie spreche ich die am besten an? Und genauso ist es auch hier im Business. Nicht jeder Vermieter ist der geeignete Partner. Ja? Wir haben auch schon zum Beispiel Objekte angeboten bekommen von Vermietern. Da sage ich, hey, mit diesem Vermieter möchte ich nicht zusammenarbeiten. Da habe ich ein schlechtes Bauchgefühl. Das scheint mir einfach keine Person zu sein, mit der ich Geschäfte machen möchte und das auch noch die nächsten 3, 5, vielleicht sogar 10 Jahre. Ja, das einfach auch hier nochmal zur Aufklärung. Wichtig ist, dass du die richtigen Vermietertypen ansprichst und das über die richtigen Argumente, dass du weißt, hey, das ist zum Beispiel ein Investor, der hat ein großes Portfolio vermutlich. Was könnte denn dem sein langfristiges Ziel sein mit der Immobilie und wie kann ich darauf einzahlen als Mieter, der dann eine Ferienwohnung hier betreibt? Schauen wir mal, was ich noch so an netten Kommentaren tagtäglich bekomme. Ganz, ganz, ganz beliebtes Thema ist ja auch Steuern. Steuern in Deutschland, das böse, böse, böse Finanzamt. Wir lernen ja leider in der Schule auch nichts über: Wie mache ich eine Steuererklärung? Ist es besser, Unternehmer oder Angestellter zu sein? Was sind die Vor- und Nachteile? Ich kann niemandem vorwerfen, dass man so denkt, ja, dass jemand so Kommentare schreibt, kann ich dennoch vorwerfen. Aber dass jemand so denkt, verständlich, weil wir leider hier nicht aufgeklärt werden. Aber hier schreibt jemand, das Finanzamt, ich denke mal, es ist das Finanzamt gemeint, freut sich über das Weihnachtsgeld von dir. Oder, und nach der ersten Steuererklärung hat Sarah nicht mal so viel wie Lena. Hier hatte ich ein Video gepostet, in dem ich einen Vergleich gemacht habe zwischen Lena und Sarah. Lena gibt ihr Geld aus jeden Monat nur für Konsum, für Matcha Latte, für Shopping und so weiter. Sarah investiert ihr Geld in eine Ferienwohnung und lebt dann irgendwann nicht mehr nur von Urlaub zu Urlaub und Monat zu Monat und muss jeden Cent umdrehen, sondern kann von ihren Ferienwohnungen leben, von dem Cashflow, der permanent reinkommt, während sie schläft, während sie isst, während sie reisen geht. Ortsunabhängig und ja, zeitlich unabhängig vor allen Dingen und sorgt eben für die Zukunft vor, muss ihren Wecker morgens nicht mehr stellen, während Lena eben das nicht geschafft hat. Und was ich so krass finde, ist, dass Menschen wirklich nicht wissen, dass du ja als Angestellter viel mehr Steuern bezahlst, vor allem, weil du einfach sehr, sehr wenige Möglichkeiten hast, hier steuerlich Dinge abzusetzen, steuerliche Vorteile zu erzielen. Wohingegen, wenn du als Unternehmer arbeitest oder ein Unternehmen aufbaust, du sehr, sehr viel mehr steuerlich geltend machen kannst und Vorteile für dich rausziehen. Ja, zum einen ist das natürlich mal über die Firmenstruktur, welche Gesellschaftsform hast du, dann natürlich über Investitionen, die du absetzen und geltend machen kannst. Und deswegen, wir zahlen alle Steuern. Wir zahlen Steuern jeden Monat über unser Gehalt. Als ich noch angestellt war, ja, da hatte ich fast 50% Steuerabgaben. Jetzt in meinem Unternehmen kann ich wenigstens meine ganzen Investitionen geltend machen und habe sehr viel geringere Steuerabgaben und kann vor allen Dingen viel mehr gestalten. Ja, kann ja auch vieles über die Firma abwickeln. Und das finde ich einfach so krass, dass das allgemeine Verständnis da draußen für Steuern 0,0 vorhanden ist, auch vor dem Hintergrund, dass wir eine schlechte Schulbildung in der Hinsicht haben. Aber dass trotzdem die meisten Menschen nicht wissen, dass sie als Angestellter viel weniger Einfluss haben auf Steuern als Unternehmer und vor allen Dingen, dass Steuern gar nichts Böses sind, sondern sogar eine sehr, sehr gute Gestaltungsmöglichkeit für dich, wenn du Unternehmer bist. Auch ein richtig geiler Kommentar. Und warum soll das jeder machen? Wenn ich einen Kiosk habe zum Beispiel, dann möchte ich nicht, dass noch hunderte weitere Kioske öffnen. Ich mache das auch seit 4 Jahren und sage jedem, es lohnt sich nicht, damit ich keinen Mitbewerber habe. Also, hört zu. Jetzt wisst ihr, dass ein Kiosk sich lohnt, also schnell einen eröffnen. Nee, Spaß beiseite. Jetzt mal im Ernst. Unterschiedliche Dinge, die ich über diesen Kommentar ansprechen möchte. Warum soll das jeder machen? Es soll nicht jeder machen. Nur weil ich dir erzähle, dass du mit Ferienwohnungen Geld verdienen kannst, heißt das nicht, dass jeder da draußen Ferienwohnungen vermieten soll. Erstens, es wird nicht jedem Spaß machen. Es ist nicht jeder geeignet dafür. Ja, allein schon wegen den Skills, aufgrund der Persönlichkeit. Also es ist ja auch nicht jeder geeignet dafür, Pilot zu sein. Also nein, es soll nicht jeder machen. Aber es ist eine gute Möglichkeit für Menschen, die sich zum Beispiel neben dem Job etwas aufbauen möchten, um dann ein stabiles Nebeneinkommen zu haben, um die Rente aufzubessern, verbessern oder um zu sagen, ich möchte einfach nicht mehr in meinem Job tätig sein, der erfüllt mich nicht. Ich möchte mein eigener Boss sein und möchte dann meinen Job kündigen, so wie ich das gemacht habe. Und genau darum geht es bei meinem Kanal, genau darum geht es in meinem Content und es geht bei unserer Beratung genau darum, um diese Möglichkeit, ein Mittel zum Zweck, beziehungsweise ein Vehikel, nämlich die Kurzzeitvermietung, als Vehikel zu nutzen, um ein Ziel zu erreichen, finanzielle Freiheit, mehr Geld verdienen, mehr Selbstbestimmung haben. Und das sind eben alles Dinge, die die Kunden bei uns in der Beratung für sich erreichen möchten, egal wie das im individuellen Leben dann aussieht, jeder einzelnen Person. Aber wenn du sagst, das soll jeder machen, nein, das soll bitte nicht jeder machen und es ist auch nicht jeder geeignet dafür, Ferienwohnungen zu vermieten. Und es gibt ja auch Rahmenbedingungen, wie dass du zum Beispiel Minimum 5.000 bis 10.000 Euro Startkapital mitbringen solltest, um in dieses Modell einzusteigen. Der andere Faktor ist zu sagen, hey, ich möchte ja nicht, dass das irgendjemand anders macht. Also wenn du so denkst, als Unternehmer hast du sowieso schon mal ein Riesenproblem, denn du kannst ja nie steuern, ob direkt neben dir vielleicht ein weiteres Kiosk eröffnet. Ja, oder ob direkt neben dir eine weitere Ferienwohnung eröffnet. Also ja, man kann jetzt sagen, weil ich das ja so verbreite im Internet und darüber rede und das allen so schmackhaft mache, entstehen wie wild überall Ferienwohnungen. Ja, aber zum einen mal bin ich nicht die einzige Person und zum anderen ist es ja wirklich so, dass Wettbewerb wichtig ist für den Markt. Wettbewerb zeigt, dass der Markt funktioniert. Wir haben im Bereich Ferienwohnungsvermietung einen Milliardenmarkt in Deutschland alleine, ja, der wachsend ist, nicht rückläufig, sondern wachsend. Und dieser Kuchen ist so groß, dass so viele Menschen sich davon was aufbauen können. Und es ist leider ein beschränktes Mindset zu sagen, ich möchte aber nicht, dass irgendwelche Wettbewerber auf den Markt kommen, weil dann habe ich ja einen Nachteil und kann weniger verdienen, anstatt zu sagen, hey, der Kuchen ist groß genug für alle, ja. Wie gesagt, ich zeige eine Möglichkeit auf. Das heißt nicht, dass jeder das machen muss oder soll oder kann. Aber die Menschen, die sich davon angesprochen fühlen, die in einer Situation wie ich sind, unglücklich im Job, unerfüllt, keine Aufstiegsmöglichkeiten, für die ist diese Möglichkeit eben da. Und noch ein anderer Punkt zum Thema Wettbewerb. Unsere Kunden machen das in unterschiedlichster Form beispielsweise. Manche machen es wirklich nur in einem kleinen Portfolio, 3 bis 5 Ferienwohnungen, um ein gutes Nebeneinkommen zu haben von, sagen wir mal, 3.000 bis 5.000 Euro. Und dann gibt es welche, die sagen, ich möchte daraus ein wirklich großes Business machen. Und noch dazu verteilt sich das Ganze ja wirklich auf den gesamten deutschen Markt und nicht nur auf den gesamten deutschen Markt, sondern auch Schweiz, Österreich, international, überall, wo eben unsere Kunden vertreten sind und auch die Menschen, die das Geschäftsmodell betreiben, ja nicht nur in unserem Kosmos. Also bitte hör doch auf zu denken, dass es böse ist, wenn irgendwie Wettbewerb entsteht oder dass irgendjemand dir was wegnimmt, weil wenn du so denkst, dann wirst du leider in jedem Business ziemliche Probleme haben, weil es kann immer Wettbewerb entstehen und Wettbewerb ist eigentlich was Gutes und du solltest sowieso als Unternehmer oder als Selbstständiger, egal in welcher Form, immer den Anspruch haben, dich zu optimieren und zu verbessern. Weil einfach nur mal starten und dann Geld verdienen, so läuft's nicht. Ja, du musst immer wachsen, du musst immer dranbleiben, du musst immer dynamisch am Markt dich anpassen und dann bleibst du am Markt bestehen. So, jetzt wird's ziemlich unschön, ehrlich gesagt. Tolles Geschäftsmodell. Bisschen Denglisch reden, die Geschichte gut erzählen und ein schönes Einkommen anpreisen. Eure Aufrufe und die Kommentare zeigen, dass es irgendwie nicht so gut aufgenommen wird. Dank solcher Typen wie ihr wird Wohnen in der Stadt immer teurer. Dank euresgleichen muss die Politik in den Markt eingreifen. Und die Angaben, die ihr versprecht, sind Utopie. Ihr geht davon aus, dass der Rest der Welt dumm ist. Was ich über Leute wie euch oder auch wie du denke, das darf ich hier nicht schreiben, sonst haut mich YouTube raus. Nur so viel, dank diesen Ideen können sich Leute mit normalen Einkommen keine Miete mehr in ihrer Heimatstadt leisten. Dieses Ferienwohnungsmodell treibt die Gentrifizierung voran. Leute, die den ganzen Laden am Laufen halten, die werden verdrängt. Aber zum Glück seid ihr nicht so erfolgreich, wie ihr es euch vorgestellt habt. Und ich wünsche solchen Leuten auch weiterhin keinen Erfolg. Ehrlich gesagt muss ich da mal tief durchatmen, weil ich immenses Mitleid habe mit Menschen, die solche Romane auf Social Media schreiben müssen. Und ich werde gleich auf die einzelnen Punkte eingehen, aber warum hat man so viel Hass in sich und muss das so in Worte fassen? Und bringt das gegenüber irgendwelchen Menschen da draußen, die man ja gar nicht kennt? Also ich bin zum Glück ein Mensch, dem das überhaupt nicht nahe geht, ja, weil ich kenne dich nicht. So, du kannst mir alles an den Kopf werfen, was du möchtest. Ich zeige Menschen eine Möglichkeit auf, mit der sie erfolgreich werden können, mit der sie sich finanzielle Freiheit aufbauen können, wenn sie das möchten. Ich zwinge niemanden zu irgendwas. Du kannst auch einfach weiter scrollen, wenn du mein Video nicht schauen möchtest. Und trotzdem finde ich es heftig, wenn ich sowas lese. Also, gehen wir das Ganze mal gemeinsam durch. Bisschen Denglisch reden, die Geschichte gut erzählen und ein schönes Einkommen anpreisen. So, Also grundsätzlich kommt ja bei diesem Kommentar raus, dass das ja angeblich alles falsch ist, was ich erzähle und dass das ja alles gelogen ist und man ja nur den Leuten irgendwas Tolles verkaufen möchte. Das zeigt sich ja auch noch in dem Abschnitt, wird ja nicht so gut aufgenommen und zum Glück seid ihr nicht so erfolgreich, wie ihr es euch vorgestellt habt. Interessant, okay. Also irgendjemand da draußen weiß besser als ich, wie erfolgreich wir sind. Wie gesagt, emotional tangiert mich das null, das ganze Thema, aber was ich hier mal ganz klarstellen will an der Stelle, wenn die Angaben, die wir machen in unseren Videos, ja, wenn all das, was ich seit 2021 auf meinem Kanal hier poste, auf YouTube, auf Instagram, auf TikTok, wenn das alles Utopien sind und wenn das alles erlogen und betrogen ist, wie habe ich es dann geschafft, innerhalb von 24 Monaten meinen Job zu kündigen durch dieses Business? Wie haben es Kunden von uns geschafft, sich innerhalb einer sehr überschaubaren Zeit davon einen kompletten Lebensunterhalt finanzieren zu können, ihren Job zu kündigen, mehr Zeit für ihre Familie zu haben, ein Nebeneinkommen zu haben, das ihnen sowas von geil ihr Haupteinkommen ergänzt? Also das würde ich gerne mal wissen, ja. Und gestartet haben wir mit Ferienwohnungsvermietung 2020. Mit der Beratung haben wir 2022 gestartet, weil so viele Menschen auf mich zukamen über Social Media und gefragt haben, Sadia, wie hast du es geschafft, deinen Job zu kündigen? Wie machst du das? Wie kann das sein, dass du dir neben dem Job damit was aufbaust? Es wird immer Menschen da draußen geben, die es nicht glauben wollen. Auch hier kann ich nur wieder sagen, wir zeigen eine Möglichkeit auf. Wir präsentieren dir eine sehr schöne Option, die im Vergleich zu anderen Geschäftsmodellen sehr lukrativ, auch vom Einstieg her einfach ist, was das Kapital angeht. Aber musst du diese Option wahrnehmen für dich? Nein, musst du nicht. Ich muss auch niemandem irgendwas beweisen. Ich habe für mich schon lange den Erfolg erzielt, den ich haben wollte, nämlich, dass ich meinen Job kündigen konnte, dass ich einfach jetzt von einem Business leben kann, das mir Geld bringt, während ich reise, arbeite und. Und gleichzeitig habe ich etwas, was mich jeden Tag erfüllt, weshalb ich super gerne aufstehe, ein Gefühl, das ich in meinem Job nicht mal ansatzweise eine Sekunde lang hatte. Entweder du glaubst es, entweder du nimmst eine Chance für dich wahr oder du glaubst es nicht. Kann ich das beeinflussen? Nein, kann ich nicht. Ich kann dir nur erzählen von meiner Erfahrung, von unserem Business, von unseren Kunden. Und entweder du machst was draus oder nicht. Es gibt ja das schöne Sprichwort, es kommt nicht drauf an, was du hast. Es kommt drauf an, was du aus dem machst, was du hast. Ja, und so ist es auch wirklich. Es gibt Menschen, die haben eigentlich, keine Ahnung, 100.000 Euro, ja, vielleicht geerbt von ihren Eltern zum Beispiel. Machen sie was draus? Nein, sie versaufen es und investieren es in irgendwelche Partywochenenden mit ihren Freunden, hauen sich die Birne weg, können sich an nichts mehr erinnern. Und dann gibt es Leute, die haben vielleicht 1.000 Euro, sich hart erarbeitet mit Nebenjobs und so weiter während dem Studium, investieren dieses Geld, bauen sich was auf und werden finanziell frei. All das liegt an dir. Was ja auch immer interessant ist, die Denkweise von diesen Menschen hier, die solche Kommentare schreiben, ist ja, ich sitze hier und will dir nur was verkaufen. Dabei ist es doch dein Leben, das du verbessern willst. Es ist doch deine Zukunft. Es gibt doch einen Grund, weshalb du diesen Inhalt anschaust. Weil du doch hoffst, es gibt einen besseren Weg. Weil du doch glaubst, es gibt ein besseres Leben. Ja? Und dann mach dir das Ganze doch nicht schlecht, indem du dir so eine Kacke einredest, sondern arbeite dran. Geh selber in die Umsetzung. Beweis es dir, dass es geht. Ja? Und das ist der einzig wahre Weg. Dank solcher Typen wie ihr wird Wohnen in der Stadt immer teurer. Dank euresgleichen muss die Politik in den Markt eingreifen. Also dank Ferienwohnungen muss die Politik nicht in den Markt eingreifen, denn Zweckentfremdungsverbote gibt es übrigens nicht nur aufgrund der Vermietung von Ferienwohnungen, sondern auch aufgrund von Investoren, die zum Beispiel Millionen und Milliarden in Immobilien investieren, in Mehrfamilienhäuser, ganze Straßenzüge kaufen in irgendwelchen Metropolen und die dann leer stehen lassen, weil sie dort ihr Geld parken, weil sie dort einfach ja, ein sicheres Investment haben, solide Immobilie, aber haben Sie ein Interesse daran, das weiter zu vermieten an irgendwelche armen Familien? Nein. Man kann immer viele schuldig machen für Dinge, es wird aber dein Problem nicht lösen am Ende des Tages. Ja, das musst du dir immer bewusst machen. Und wie gesagt, Zweckentfremdung ist nicht nur Vermietung von Ferienwohnungen in Städten, sondern auch Leerstand und natürlich auch Zweckentfremdung zu anderen Zwecken als Ferienwohnungen. Also das Thema Zweckentfremdung ist breiter, ist komplexer, genauso wie das Thema, dass es zu wenig Wohnraum gibt. Denn wenn es doch schon seit Jahren in Ballungsgebieten Zweckentfremdungsverbote gibt, warum gibt es dann nicht genug Wohnungen? Denn eigentlich dürfte ja dann laut dieser Zweckentfremdungsverbote kein Wohnraum mehr zweckentfremdet werden und trotzdem gibt es noch Wohnraummangel. Also können ja wohl Ferienwohnungen nicht schuld sein an dem ganzen Thema. Und weil hier die Politik schon angesprochen wird, es ist einfach ein leidiges Thema. Es wird viel zu oft an den falschen Stellschrauben gedreht. Wenn Bauanträge und Baugenehmigungen einfach mal ratzfatz bearbeitet werden würden, ja, anstatt 3 bis 5 Jahre Genehmigungsdauer zu haben, würde das Thema Wohnraum auch ganz anders aussehen. Und was auch bei solchen Kommentaren leider viel zu oft vergessen wird, ist der Eigentümer oder die Eigentümerin. Ja, der Investor hat doch am Ende des Tages die Entscheidungsmacht, an wen er vermieten möchte. Ja, und wenn ein Investor natürlich sehr viel Geld da reinsteckt und damit auch Risiko trägt, hat er ja auch das Recht zu entscheiden, an wen er vermieten möchte. Und wenn er halt sagt, hey, der Business Case Kurzzeitvermietung oder ein Mieter, der meine Wohnung als Ferienwohnung betreibt, ist für mich attraktiver, dann ist das nun mal sein gutes Recht. Aber du kannst doch nicht sagen, jemand muss Geld investieren und mir dann seine Wohnung geben zu einer günstigen Miete. So funktioniert nun mal leider die Welt nicht. Es funktioniert nicht. Es geht eben so nicht auf, rechnerisch. Und deswegen, es wird immer nur beschuldigt von einer Seite, ja, die sind böse, die machen Ferienwohnungen und der Rest wird vergessen. So, gehen wir mal weiter zu einem Thema, das ich auch öfter auf Social Media lese. Finde ich kacke. Airbnb war damals einfach nur für Leute gedacht, die nicht 129 Euro für einen Tag ausgeben wollten, sondern 30 oder 20. Somit konnten Menschen mit geringeren Einkommen sich auch mal einen schönen Urlaub leisten und Studenten konnten sich was dazu verdienen. Das ist das Thema, das super viele ja dem alten, ursprünglichen Geschäftsmodell von Airbnb nachtrauern, dass es Privatleuten ermöglicht hat, einfach ihre Zimmer oder ihre Betten oder Sofas unterzuvermieten oder zu vermieten, ja, und sich dadurch was zuzuverdienen und natürlich Menschen, die nicht so viel Geld haben, günstig zu reisen. Warum ist jetzt dieses Geschäftsmodell nicht mehr so vorhanden? Weil es nicht so funktioniert hat, wirtschaftlich gesehen. Die ganze Airbnb-Plattform hat sich dermaßen verändert, seitdem die an den Markt gekommen ist damals. Ja, das Ursprungsmodell ist mittlerweile so nicht mehr vorhanden. Es gibt zwar noch diese klassischen Vermieter, ja, diese klassischen privaten Airbnb-Vermieter, aber selbst die vermieten mittlerweile in der Regel in den meisten Fällen professionelle Wohnungen oder nicht unbedingt professionelle Wohnungen, aber zumindest eine schöne Ferienwohnung, die wirklich komplett dem Gast zur Verfügung steht. Aber dieses Modell, dass irgendjemand wo auf der Couch schläft bei fremden Leuten oder dass da noch jemand seine privaten Sachen rumstehen hat oder so, das wird doch mittlerweile seltener gemacht. Und ganz ehrlich, ich übernachte nicht gerne in irgendwelchen privaten Wohnzimmern. Ich habe das gemacht, ja. Und ich finde es ehrlich gesagt ziemlich unangenehm. Und das ist auch der Grund, weshalb das Ganze nicht funktioniert hat. Es gibt vielleicht noch Einzelfälle, die das gerne so machen. Ja, aber die meisten Leute wollen doch wirklich Sauberkeit, wollen Hygiene, wollen weiße Bettwäsche, wollen nicht das Gefühl haben, dass gerade irgendeine unbekannte Person, die vielleicht, keine Ahnung, das Bett nicht mal frisch bezogen hat, hier wohnt, einen Schlüssel hat, vielleicht nachts reinkommt. All das sind so Dinge, ja, die da einfach mit reinspielen. Das ist kein schönes Urlaubserlebnis. Und es konnte sich nicht bewähren, dieses Konzept. Ja, und bin jetzt ich daran schuld oder sind jetzt die ganzen Ferienwohnungsvermieter daran schuld? Nein. Airbnb hat diese Plattform selber weiterentwickelt, weil sie gesehen haben, der Markt verändert sich. Dieses Modell hat damals gut funktioniert, jetzt eben nicht mehr. Airbnb ist mittlerweile so weit, dass die mehr die Türen sogar für Hotels öffnen, ja, was ja früher gar nicht der Fall war. Da waren wirklich nur diese Privatvermieter und Vermieter von Ferienwohnungen auf der Plattform. Das ist nun mal die Entwicklung. Ja, man kann halt auch einfach nur jeden Tag drüber rumheulen, dass alles teurer wird, dass, keine Ahnung, das Eis nicht mehr so günstig ist wie früher, aber es bringt halt nicht viel. Rumheulen, rumnörgeln, rummeckern hat noch niemanden vorangebracht. Es ist einfach so. Du musst halt die Dinge nehmen, wie sie sind. Und als Unternehmer oder auch dann als Feriengast, ja, weil viele sich ja darüber aufregen, ist jetzt so teuer geworden, musst du halt schauen, wie du dann immer noch kostengünstig reisen kannst. Und Airbnb bietet immer noch sehr, sehr viele kostengünstige Unterkünfte. Ja, selbst in unserem Portfolio sind Ferienwohnungen, die sehr, sehr, sehr bezahlbar sind. Wir werden zum Beispiel zum Großteil von Familien gebucht, die sogar an uns zurückmelden. Hey, durch diesen Preis der gesamten Unterkunft, der gesamten Ferienwohnung, konnten wir uns das jetzt als Familie sehr gut leisten. Du kannst es drehen und wenden, wie du möchtest. Entweder du heulst halt nur rum und sagst, Airbnb ist mittlerweile nicht mehr so günstig. Oder du siehst es so, dass es immer noch Angebote gibt, die sehr günstig sind, unbezahlbar. Und am Ende des Tages gibt es auch, abgesehen von Airbnb, immer noch viele gute Möglichkeiten, günstig zu reisen. Aber dieses Konzept hat eben so nicht funktioniert. Airbnb musste sich weiterentwickeln. Die haben sich hinentwickelt zu diesen extrem individuellen, abgespaceden Unterkünften. Jetzt gehen sie mehr in den Bereich Hotellerie und wirklich, dass sie sich an gewerbliche Anbieter richten, was uns natürlich wiederum zugutekommt. Und das ist die Entwicklung des Marktes. Und da muss man einfach als Anbieter, sowohl als Plattform als auch als Ferienwohnungsvermieter, muss man sich da anpassen oder man stirbt eben. Das ist einfach die Entscheidung. Dann haben wir hier auch noch ein interessantes Kommentar. Als Vermieter würde ich auch keine 30.000 Euro investieren, um anderen damit Gewinne in Höhe von 40.000 Euro zu ermöglichen. 40.000 Euro Reingewinn in 4 bis 5 Jahren und gerade mal 25.000 Euro Mieteinnahmen? Für was sollte ein Vermieter hier den Löwenanteil alleine tragen müssen? Kurz zum Zusammenhang. Hier hatte ich das Video gepostet, dass wir unsere erste Ferienwohnung aufgegeben haben, die wir als allererstes 2020 angemietet haben. In dem Video habe ich erzählt, dass wir über die Laufzeit 40.000 Euro Gewinn gemacht haben mit dieser Ferienwohnung, dass es ein sehr, sehr attraktives Projekt für uns war. Aber wir haben uns dann entschieden, letztes Jahr diese Ferienwohnung aufzugeben, weil der Standard von der Immobilie einfach überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist und wir damit am Markt nicht mehr die Nachtpreise erzielen können, die interessant genug sind. Das Objekt hätte noch weiterhin funktioniert am Markt, aber wir haben uns dazu entschieden, es abzuwerfen, weil wir einfach einen besseren Standard bieten möchten. Und jetzt stand eben zur Debatte, entweder der Vermieter investiert noch mal Geld in die Immobilie, die war ziemlich alt, runtergekommen, einfach ein sehr, sehr, ja, einfacher Standard nur noch. Alte Küche, altes Bad, Teppichboden, alte Möbel. Und da wäre, wie gesagt, der Plan entweder gewesen, der Vermieter steckt nochmal zumindest Geld in den Boden und in das Badezimmer. Oder wir können dieses Objekt nicht weiter betreiben. Und der Vermieter hat eben gesagt, nein, ich möchte nicht weiter investieren. Das lohnt sich für mich aktuell nicht. Und so sind wir dann eben nicht weiter zusammengekommen. Wir sind komplett im Reinen auseinandergegangen, vollkommen in Ordnung. Wir haben das Ganze professionell verhandelt, ja, und haben dann entschieden, wir gehen jetzt halt getrennte Wege und der Vermieter vermietet das Objekt anderweitig. Und darauf basiert jetzt eben dieser Kommentar. Ja, der Vermieter, ich kann den verstehen. Warum sollte der da rein investieren? Also zum einen mal hätten wir ja auch in die Immobilie was investiert. Ja, also wir investieren ja als Betreiber, als Mieter auch immer in die Ferienwohnung. Jedes Objekt, das wir angemietet haben bisher, wird auch von uns aufgewertet. Sei es durch kleine Renovierungsarbeiten, ja. Wir haben krasse Raucherwohnungen aufgewertet mit Malerarbeiten, mit Grundreinigungen, mit neuen Küchen. Wir haben durch kleine Änderungen im Konzept von der Immobilie ein lukratives Ferienwohnungskonzept gemacht und gleichzeitig für den Eigentümer die Immobilie aufgewertet. Also wir stecken ja da auch immer schon was rein, aber dem Eigentümer kommt es ja genauso zugute. Das mal als ein Punkt. Auch wir hätten was investiert. Wir hätten zum Beispiel uns dann auch mit dem Eigentümer darauf geeinigt, dass wir beispielsweise die Küche neu reinkaufen. Aber dadurch, dass er gesagt hat, er möchte gar nichts investieren, sind wir eben hier nicht zusammengekommen. Der andere Aspekt ist, dass ja auch hier wieder das Mindset ist, warum sollte der Mieter was verdienen und der Vermieter nicht? Ja, also zum einen mal hat ja der Vermieter trotzdem langfristig den Vorteil, weil ihm die Immobilie gehört. Ja, und das ist auch immer der Unterschied, den ich erkläre zwischen Kurzzeitvermietung bzw. Anmietung und Kauf. Entweder du entscheidest dich eben für den langfristigen Vermögenswert, hast dann aber eben keinen Cashflow oder nur einen Mini-Cashflow, von dem du lange nicht leben kannst, ja, Vermögenswert, von dem du dann irgendwann profitierst oder den du verkaufen kannst. Oder du sagst eben, du möchtest relativ schnell deinen Job kündigen, möchtest relativ schnell eine Lebensgrundlage und brauchst wiederkehrende Einnahmen, die dich eben finanzieren und dann setzt du auf kurzfristige Vermietung. Bedeutet dann auch, es ist trotzdem eine Win-Win-Situation für beide Seiten, weil der Vermieter hat ja zum einen den Vermögenswert, ja, und dafür hat er sich ja auch entschieden. Zum anderen möchte der Vermieter den Aufwand nicht haben. Denn, hey, wenn ein Vermieter sagt, ich möchte selber das als Ferienwohnung betreiben, voll in Ordnung, mach das doch gerne, ist doch voll in Ordnung, ja, aber die meisten Vermieter wollen das eben nicht. Die meisten Vermieter sagen, das ist mir dann irgendwie zu aufwendig und der Gast und dies und das. Und dann wollen sie eben auch nicht die Arbeit reinstecken, das so voll automatisiert aufzusetzen wie wir. Ja, denn genau das lernen ja die Kunden bei uns in der Beratung, wie du das Business so aufsetzt, dass du eben nicht permanenten Gast hast, der bei dir anruft, dass das alles voll automatisiert durchläuft und du nicht vor Ort sein musst. Und das wollen die meisten Vermieter nicht machen. Sie wollen nicht diese Zeit investieren, nicht sich das Know-how aneignen, wie das alles funktioniert und sagen dann, hey, dann gebe ich es doch einfach ab, ja. Und dann ist es doch auch vollkommen fair, wenn die Person damit das Geld verdient, weil sie sich um die Immobilie kümmert, weil sie immer wieder aufwertet, weil sie permanent reinigt, weil sie ja dieses Betriebssetup hat. Aber das kann im Übrigen natürlich auch nur funktionieren, wenn der Vermieter das versteht. Wenn der Vermieter immer denkt, die machen sich die Taschen voll und ich habe da gar nichts davon, dann funktioniert das natürlich nicht. Ja? Und deswegen auch hier wieder das Thema, nicht jeder Vermieter ist geeignet, um mit dir zusammenzuarbeiten in diesem Geschäftsmodell, sondern du musst hier die richtigen Partner finden. Und die richtigen sind die, die eben dann sagen, hey, ich gebe dir meine Immobilie, du kannst sie kurzfristig vermieten, ich habe da kein Thema damit. Wenn du mir zuverlässig meine Miete zahlst, ich nichts höre und sehe von dem Ganzen, außer es ist mal was mit der Heizung zum Beispiel, ja, oder mit Dach und Fach generell, dann ist das für mich vollkommen in Ordnung. Und das sind gute Businessgrundlagen. Ja, es muss immer ein Geben und Nehmen sein, immer eine Win-Win-Situation für beide Seiten darstellen. Und das war mir wichtig, nochmal zu dem Punkt zu sagen. Und als allerletztes haben wir ein ganz beliebtes Thema, das natürlich auch so viel auf Social Media geschrieben wird. Wieso Leute verarschen? Eigentlich bräuchte es da ja niemanden als Coach oder wie man das nennt. Das macht man, wenn man etwas Geld in der Tasche hat, selbst. Ja, Sadia, wieso musst du deine Beratung verkaufen? Wieso habt ihr ein Coaching? Weil ganz ehrlich, am Ende des Tages macht ihr euch doch nur die Taschen voll. Auch hier ist es wieder die Sichtweise. Zum einen mal kannst du das natürlich alleine versuchen. Es gibt genug Leute da draußen, die das tagtäglich alleine probieren. Ich poste hierzu viel Free-Content, ja, und Menschen informieren sich und gehen dann irgendwo hin, mieten eine Wohnung an oder haben schon eine Wohnung und starten das Ganze. Dann möchte ich aber auch nicht solche Nachrichten bekommen, dass dann auf einmal man abgemahnt wird von der Stadt oder vom Vermieter, dass man die Ferienwohnung nicht mehr betreiben darf, dass du nicht weißt, warum die Nutzungsänderung nicht durchgeht, dass du nicht gebucht wirst und keine Auslastung hast. Und das sage ich jetzt nicht, um es den Leuten irgendwie auf die Nase zu binden oder so, aber entweder du entscheidest dich für den Weg, dass du es alleine machst, mit allen Höhen und Tiefen und Challenges, und wenn du halt keine Erfahrungswerte in dem Business hast, dann ist es einfach schwieriger. Dann wirst du viele Fehler machen, du wirst draufzahlen, du wirst krasse Learnings haben, wo du dir denkst, ja, shit, hätte ich vielleicht doch mal in eine Beratung investiert. Und das ist die andere Option, dass du sagst, hey, ich nehme dieses Kapital nochmal in die Hand, ich investiere da rein. Das sind Leute, die machen das schon seit vielen, vielen Jahren. Die haben schon Leute mit diesem Geschäftsmodell zum Erfolg gebracht, nicht nur sich selber. Und die wissen, was sie tun. Die haben die Kontakte, die haben schon Nutzungsänderungen so oft erfolgreich durchgebracht. Die sind noch nie daran gescheitert. Die wissen, wie man den Vermieter anspricht. Die wissen, was die hören wollen. Ja, weil die selber mit so vielen Investoren zusammenarbeiten. Die wissen, wie der Betrieb funktioniert, was gute Fotos ausmacht, wie ein Objekt auch wirklich gebucht wird, wie man 60%, 70%, 80% Jahresauslastung schafft, und das in unterschiedlichsten Regionen, nicht nur in einer. Das ist die Entscheidung am Ende des Tages. Die Wahl hast du immer. Und wie gesagt, die steht dir frei. Wir sind da, um zu begleiten, wenn du eben sagst, ich möchte es nicht alleine machen, ich möchte eine Community und ich möchte die Experten. Und dann freue ich mich über jede Person, die sagt, hey, ich will Teil dieser Community werden und den Weg gehen. Aber wenn du sagst, ich kann das auf jeden Fall alleine, ich weiß es sowieso besser und hey, es ist ja sowieso super easy, dann mach's alleine. Und das führt mich auch schon zum Abschluss dieses Videos. Am Ende des Tages geht es um die Zukunft, wie du sie für dein Leben gestalten möchtest. Es geht darum, dass du eine unternehmerische Entscheidung triffst für dein Leben. Ja, weil auch ob du ein Unternehmen aufbaust oder nicht, dein Leben ist am Ende des Tages ein Unternehmen. Du musst gute Entscheidungen treffen, damit du an den Punkt kommst, wo du mal hin möchtest. Deswegen auch die Entscheidung, ob du in eine Beratung investierst oder nicht, die musst du treffen. Aber dann musst du natürlich auch mit den Konsequenzen leben, wenn es dann nicht so läuft, wie du es gerne gehabt hättest oder du nicht so schnell vorankommst. Und deswegen schreib mir doch gerne in die Kommentare, wo du gerade stehst, ob du länger überlegst, ob du dir sicher bist, dass du dieses Geschäftsmodell starten möchtest oder ob du dir unsicher bist und woran es liegt. Wenn du Interesse hast, das Ganze mit uns zu machen oder mit uns mal zu sprechen, dann check einfach die Infos unter dem Video ab. Da ist alles verlinkt und entsprechend beschrieben. Und ich hoffe, dir hat das Video gefallen und noch ein paar wichtige Einblicke gegeben. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Bis bald.